Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, in den ersten christlichen Gemeinden in Galatien, in der heutigen Türkei, gab es nur wenige Christen aus dem Judentum. Die meisten Gläubigen hatten einen heidnischen Hintergrund und sie waren geprägt durch eine Mischung aus bedrückenden Regeln einerseits und Zügellosigkeit andererseits. Die Hinwendung zu Jesus erlebten sie als eine großartige Befreiung. Und nun fragten sie sich, wie sie im Alltag gottgefällig leben könnten. In dieser Situation forderten einige jüdische Christen die teilweise Befolgung der Regeln der alttestamentlichen Gesetze. So sollten die Christen sichtbar mit dem Volk Gottes verbunden und zugleich deutlich von den Heiden unterscheidbar sein und sich vielleicht auch Gottes Wohlwollen durch eine Art geistliche Zusatzversicherung sichern. Für Paulus war dies keine bloße Frage des Lebensstils, sondern es berührte den Kern des Evangeliums. Dass nämlich der Mensch nichts, wirklich gar nichts tun kann, um die Versöhnung mit Gott zu verdienen. Alles, was dazu nötig ist, hat Jesus mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen getan, sagt Paulus. Und er spricht den Galatern zu: Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Vor Gott, so Paulus, gilt allein der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und diesen Glauben, diese Liebe, dieses Leben wirkt der Geist Gottes in den Gläubigen. Diese Frucht, die Gottes Geist in den Gläubigen wachsen lässt, stellt Paulus den eigenen Mühen des ohne Jesus lebenden Menschen gegenüber und bezeichnet die als Werke des Fleisches. Unser Eigenwille steht in einem beständigen Widerspruch zu Gottes Geist. Und diesen Widerspruch nun tragen die Befürworter der Gesetzeserfüllung in die Gemeinde. Und was das im Alltag der Christen und für ihr Miteinander bedeutet, davon handelt unser heutiger Predigttext aus Galater 5, die Verse 25 bis 6, 10. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht eitlem Ruhm nachjagen, einander nicht reizen, einander nicht beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid, den Betreffenden im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk, dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer aber im Wort unterrichtet wird, lasse den, der ihn unterrichtet, an allen Gütern teilhaben. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Und nun öffne uns, lieber Vater, dein Wort und unsere Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus ringt um die Herzen der Gläubigen in Galatien. Und dieses Ringen möchte ich euch in drei Gedanken darlegen. Erstens der Blick auf Gott, zweitens der Blick auf uns selbst, drittens der Blick auf den Nächsten. Das Erste, der Blick auf Gott. In unterschiedlichen Formulierungen drängt Paulus die Gläubigen, sich ganz auf den dreieinigen Gott auszurichten. Das beginnt in unserem Text mit dem Blick auf den Heiligen Geist. Nachdem Paulus dargelegt hat, dass das Leben als Christ uns einzig durch das Wirken des Geistes Gottes zuteil wird, fordert er die Gläubigen auf: Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Das griechische Wort für folgen, was Paulus hier verwendet, meint Zugehörigkeit. Es geht also um mehr als nur ein Stück Weg mitgehen. Es geht ums Dranbleiben, darum, dort zu sein, wo Gottes Geist ist und sich von ihm prägen zu lassen. Paulus führt diesen Gedanken fort, indem er die Gläubigen als vom Geist bestimmt anredet und ihnen den Geist der Sanftmut zuspricht. Damit ist nicht unsere natürliche Grundausstattung gemeint, denn die ist ja sehr verschieden. Der eine kann keiner Fliege was zuleide tun, der andere ist ein wahrer Hitzkopf. Doch selbst den geduldigsten unter uns platzt irgendwann einmal der Kragen. Die Sanftmut, von der Paulus hier spricht, gehört zur Frucht des Geistes, von der er in Kapitel 5 schreibt, in Vers 22 und 23. Sie ist eine Sanftmut, die ungeachtet der Persönlichkeit auch in harten Auseinandersetzungen sich bewährt. Es ist die Sanftmut, von der Jesus mit Recht behaupten kann: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und deshalb fordert Jesus seine Jünger auf: Lernt von mir. Wie oft muss ich im Rückblick auf eine Situation erkennen, dass es nicht der Geist Gottes war, von dem ich mich bestimmen ließ, als ich meiner vielleicht durchaus berechtigten Wut den Raum gab? Lernt von mir, der Geist der Sanftmut, den Jesus uns verleiht. Ein weiteres sagt Paulus hier über den Blick auf den Geist Gottes, nämlich: Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Gott hat Saat und Ernte als Grundordnung in diese Schöpfung gelegt. Und das gilt für das Wachstum der Pflanzen ebenso als ein Bild für das Reich Gottes. Und das gilt für uns persönlich, für unsere Charakterentwicklung, wie auch mit Blick auf Gottes Ewigkeit. Und davon ist hier die Rede. Schlechte Saat ins falsche Feld bringt schlechte Ernte. Auf sein Fleisch sät, wer mit dem, was er selbst leisten und bringen kann, meint, Gott gefallen und sich die Ewigkeit bei Gott verdienen zu können. Das Zeitliche aber kann uns niemals das Ewige erwerben oder erwirken. Tiefgreifende, echte Wesensveränderung und Frucht für die Ewigkeit entstehen durch das Wirken des Geistes Gottes und sie fließen uns aus der Gnade Gottes zu. Paulus richtet den Blick der Gläubigen dann auf Jesus, wenn er in Kapitel 6, Vers 2 schreibt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Der Vers erinnert uns vielleicht an das Wort Jesu an seine Jünger: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Jesus meint dies aber nicht primär als eine Aufforderung an uns zur Leistung, sondern er beschreibt die Basis unserer Nachfolge. Wir leben und glauben, weil Jesus uns so sehr liebt, dass er sich für uns dahingegeben hat, uns zu erlösen. Der Name Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Erst aus der Erfahrung und Annahme dieser Liebe erwächst uns die Fähigkeit, unseren Nächsten mit ähnlicher Selbsthingabe zu lieben. Das Gesetz Christi, von dem Paulus hier spricht, meint dabei aber mehr als nur in Anführungsstrichen diese Liebe. Und Christus ist hier nicht als Eigenname gemeint, sondern als Titel. Jesus ist der Messias, der Christus. Das heißt, mit ihm beginnt das Reich Gottes in dieser Welt. Wenn Paulus nun als Pharisäer vom Gesetz spricht, so schwingt bei ihm immer der Begriff der Tora mit, der Bundesurkunde und Weisung Gottes. Dies Gesetz ist Ausdruck der Lebensgemeinschaft mit Gott. Es geht also um ein Leben, das dem Wesen Gottes entspricht. Und dieses Leben wächst in der Nachfolge Jesu. Ein letzter Gedanke zum Blick auf Gott betrifft das Bild, das wir von Gott haben. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, schreibt Paulus den Galatern im Zusammenhang mit der Frage nach der Versorgung ihrer geistlichen Lehrer. Und er schließt dann die Mahnung an: Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das griechische Wort für verspotten, das Paulus hier sicher nicht zufällig verwendet, steht im Alten Testament im Zusammenhang mit der Ablehnung der Warnungen der Propheten durch das Volk. 2. Chronik 35 sagt über den Niedergang Israels: Der Herr sandte ihnen seine Boten, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk, aber sie verspotteten die Boten und verachteten seine Worte, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Täuschen wir uns bitte nicht. Der Gott des Alten Testaments ist auch der Gott des Neuen Testaments. Und so wie er im Alten Bund sein Volk mit unendlicher Geduld getragen hat, so hat auch Jesus alles ertragen, was wir an Abscheulichkeiten für ihn bereit hatten und haben. Er kann und will uns vergeben und er will aus unserem Mist Dünger machen, wenn wir ihn aufrichtig darum bitten. Aber wir sollten ihn nicht für dumm verkaufen. Er sieht uns ins Herz. Damit kommen wir zum Zweiten, zum Blick auf uns selbst. Paulus mahnt die Gläubigen zu einer realistischen Sicht auf sich selbst. Zwischen den Zeilen lesen wir, dass es in den Gemeinden offenbar reichlich Spannungen und Konflikte gab. Und das waren nicht nur Auseinandersetzungen in der Sache. Wenn Paulus schreibt, sie sollen nicht eitlem, wörtlich leerem Ruhm nachjagen, dann geht es offenbar nicht mehr nur um Inhalte, sondern um persönliche Ehre. Wie viele unserer Konflikte, die wir mit anderen Menschen haben, auch wir als Christen und Unterchristen, drehen sich mehr um unser Ego als um die Suche nach Wahrheit und kommen nicht zur Ruhe, weil jemand sich gekränkt fühlt und an der Kränkung festhält. Darum mahnt uns der Hebräerbrief: Seht zu, dass niemand von der Gnade Gottes abkomme, damit keine bittere Wurzel aufsprost, Schaden stiftet und viele verunreinigt. Bittere Wurzel bringt bittere Frucht. Weiter warnt Paulus die Gläubigen eindringlich, wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Paulus weiß, dass die Basis seines Lebens ist und wem er seine Kraft und Stellung zu verdanken hat. Im 1. Korinther 15 sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und im 1. Korinther Kapitel 4 fragt er die Gläubigen, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Realistische Selbsteinschätzung beginnt mit der Erkenntnis, dass unser Leben und die Grundlagen unseres Seins Gottes Gabe an uns sind. Und aus dieser Gabe erwächst uns die Aufgabe der Gestaltung. Das gilt auch für unseren Glauben. Dass wir durch den Geist leben, ist Gottes Gabe an uns, die zu der Aufgabe führt, dem Geist zu folgen. Und der Geist lehrt uns dabei, unsere eigene Fehlbarkeit im Blick zu behalten. So wie Paulus schreibt, gib Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Er lehrt uns den kritischen Blick auf das eigene Tun, losgelöst vom neidischen, frustrierten oder stolzen Vergleich mit anderen. Jeder prüfe sein eigenes Werk, dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen, sagt Paulus. Und er erinnert uns daran, dass wir unser Leben vor Gott zu verantworten haben. Das nämlich meint der Satz, jeder wird seine eigene Bürde tragen. Dabei liegt es in unserer Hand, ob wir auf das Fleisch oder auf den Geist säen wollen. Paulus weist die Gläubigen aber zugleich auf ihre eigene Begrenztheit hin, wenn er sagt, lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun und nicht nachlassen. Vielleicht kennst du das. Du hast dich mit aller Kraft, Sorgfalt, Mühe und Zeit für jemand oder etwas eingesetzt und nichts bewegt sich. Ein Hindernis nach dem anderen tut sich auf, eine Enttäuschung folgt der anderen. Keine Hoffnung, keine Aussicht auf Veränderung und Erfolg, nur Erschöpfung, Mutlosigkeit, Frustration. Auch das gehört zum Leben, auch zum Leben in der Nachfolge Jesu. Und das bedeutet nicht, dass du am falschen Platz bist oder nicht gesegnet oder nicht in der Liebe Gottes stehst. Wir können den Erfolg nicht machen. Aber, sagt Paulus, wir werden ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Wir können die Erntezeit nicht bestimmen. Und es kann sein, dass andere ernten, was wir gesät und gepflegt haben. Über all unserer Mühe aber steht der Zuspruch aus 1. Korinther 15, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Er ist der Herr der Ernte, wir seine Diener. Unsere Aufgabe ist es, dran zu bleiben und treu zu sein. Die Kraft dazu gibt Gott. Als dritter und letzter Gedanke, der Blick auf den Nächsten. Wir haben schon gehört, dass es bei den Christen in Galatien manche Konflikte gab, und dass es zum Teil wohl ordentlich zur Sache ging, sodass Paulus sie auffordert, sie sollen einander nicht reizen, einander nicht beneiden. In Kapitel 5 sagt er, wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Wir Christen können ganz schön biestig sein mit unserer frommen Rechthaberei und Besserwisserei. Jesus hat eine realistische Sicht auf das Miteinander seiner Jünger. Wenn er inmitten ihrer Streitigkeiten ein kleines Kind in die Mitte stellt und sie auffordert, so gering zu werden wie dieses Kind. Und nicht von ungefähr nimmt das Gebet Jesu um die Einheit der Jünger im Johannesevangelium ein ganzes Kapitel ein. Jesus weiß sehr wohl, wen er berufen hat. Was rät nun Paulus den Galatern für ihr Miteinander? Zum einen sollen sie, wenn jemand einen Fehler macht, einander im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Eben nicht hinter seinem Rücken über den anderen herziehen. Auch nicht den anderen rund machen. Christen sind eine Gemeinschaft von Sündern und können einander nur als Sünder begegnen. Doch sind wir Sünder, die die Gnade Gottes in Jesus erfahren haben und aus dieser Gnade heraus leben. Und diese Gnade soll unseren Umgang miteinander prägen. Nicht im Durchwinken oder Abnicken des Bösen, aber in der Art, wie wir einander korrigieren. Als zweites sagt er, einer soll des anderen Last tragen. Das setzt voraus, dass wir einander im Blick haben als Menschen, die bedürftig und belastet sind. Zu wem in der Gemeinde haben wir dieses Vertrauen, diese Ehrlichkeit, nicht die frommen Helden zu sein, sondern unsere Sorgen, Nöte, Belastungen zu teilen und um Unterstützung zu bitten? Nehmen wir einander wahr als Menschen, die auf Gegenseitigkeit und Hilfe angewiesen sind? Und sind wir bereit, solche Hilfe zu geben oder anzunehmen? Drittens spricht Paulus am Beispiel der Versorgung der Glaubenslehrer vom wechselseitigen Geben und Nehmen. Es geht immer darum, das Wohlergehen des jeweils anderen im Blick zu haben. Und schließlich weitet Paulus den Rahmen, wenn er sagt, lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Das ist keine Aufforderung zum Dauerstress im Gutes tun. Doch sind Gelegenheiten nicht beliebig wiederholbar. Wenn uns jemand begegnet, der unserer Hilfe bedarf, und wir können sie leisten, so sollen wir es tun. Ganz gleich, in welches Lager der andere gehört. Das macht Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter sehr deutlich. In alledem geht es nicht um fromme Leistung. Es geht um den richtigen Blick. Den Blick auf Gott, auf uns selbst und auf den Nächsten. Gottes Geist, durch den wir leben, sehnt sich danach, unsere Blickrichtung zu ändern, unser Leben umzugestalten und in uns seine Frucht wachsen zu lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Will ich, willst du das? Amen.